Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf die Apostelgeschichte 26, die Verse 12 bis 18. Apostelgeschichte 26, die Verse 12 bis 18. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden, auf hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, ja, für dein wunderbares und dein kostbares Wort, ja, dass du darin auch aufzeigst, dass der Mensch ja ein Sünder ist und Vergebung nötig hat, wie wir ja auch eben gelesen haben. Ja, danke, dass du ja uns die Augen und die Herzen geöffnet hast und uns ja aus Gnade zur Buße geführt hast. Und wir, ja, die wir Buße getan haben und die, die von Neuem wiedergeboren sind, wissen ganz genau, dass wir Kinder Gottes sind und ein Erbteil bei dir im Himmel haben dürfen. Ja, so bitte ich dich, ja, lehre uns, dass wir nicht den Lügen des Teufels glauben, der uns, ja, verwirren möchte und der uns auch vor allem, ja, die Sohnschaft in dir uns absprechen möchte. Ja, lass, dass wir nicht, ja, daran glauben und dass wir nur auf deine Stimme hören. Mache uns darin hellhörig. Und du sagst in deinem Wort, nur meine Schafe hören meine Stimme beziehungsweise kennen meine Stimme. Ja, Herr Jesus, du bist die Wahrheit. So lass uns als deine Kinder ja ebenfalls in dieser Welt, in der so viel Lüge herrscht, dass wir ja in der Wahrheit auch wandeln, dass wir daran oder darin standhaft bleiben und schenke uns aber auch den Mut, dein Wort in diese Welt herauszutragen. Denn dafür sind wir auch berufen, dass wir Menschen zu dir führen. Schenke auch unseren verfolgten Geschwistern, die Tag für Tag, ja um deines Namens willen, schenke ihnen ja Kraft, Trost und vor allem Liebe, denn durch die Liebe kann man auch ja schwere Zeiten überwinden. Ja, danke auch für unseren Bruder Jakob Czanke, dass du ihn segnest, dass du ihm ganz viel Kraft schenkst zum Auftanken in seiner Auszeit, die er momentan hat, aber auch für die Predigt, die er jetzt für uns aufgezeichnet hat, bitte ich, dass du unsere Herzen für diese Predigt auch öffnest und dass dein Wort, ja, dass wir es persönlich für uns annehmen, was du uns damit ja sagen möchtest. Ja, vielen Dank für alles. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum dritten Teil unserer Auslegungsreihe zum Kolosserbrief und hören dazu miteinander auf die Verse Kolosser 1, 12 bis 14. Kolosser 1, 12 bis 14. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Erneut mit Dank beginnt unser heutiger Abschnitt. Dankt mit Freuden dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. So steigt Paulus mit Vers 12 in diesen neuen Gedankenabschnitt ein. Mit Dank hat Paulus den Kolosserbrief ja überhaupt begonnen. Das waren die Verse 1 bis 8. Mit Dank für all das, was der Herr in der Gemeinde von Kolosse bereits gewirkt hat. Von diesem Dank für das schon Bestehende hat Paulus dann einen großen Blick nach vorn getan, nämlich auf das, was der Herr noch wirken will, was der Herr mit seiner Gemeinde in Zukunft noch vorhat. Da waren wir beim letzten Mal bei der letzten Predigt über die Verse 9 bis 11. Und ich denke, da haben wir innerlich fast den Atem angehalten beim Blick auf das, was der Herr seiner Gemeinde zutraut, welches Ziel er für sie hat, jetzt hier und heute schon in dieser Welt. Nämlich, das ist das, was der Paulus sieht, eine Gemeinde, die erfüllt ist mit der Erkenntnis Gottes, eine Gemeinde, die so lebt, dass sie in allen Dingen Gott gefällt, die in aller Kraft Gottes wirkt und Frucht bringt in allen ihren Werken. Wir erinnern uns zurück, wie häufig dieser Gedanke, alles, jedes, die Fülle da vorkommen in diesen Versen. Als Folge dieser gewaltigen Perspektive sehen wir jetzt nicht die Angst vor Überforderung oder Frust, das schaffen wir sowieso nicht, auch keine Relativierung. Ganz so ernst war es sicher auch wieder nicht gemeint. Natürlich muss man da und dort noch ein paar Abstriche machen. Nein, Paulus lässt diese gewaltige Perspektive der Verse 9 bis 11 ohne Abschwächung so stehen und kehrt zurück zum Dank. Diskutieren kann man im Übergang der Verse 11 auf 12, ob die Freude, die meist dem Ende von Vers 11 zugeschlagen wird, sich tatsächlich noch auf diese vorausgehenden Verse 9 bis 11 bezieht oder, so wie es die Elberfelder sieht und übersetzt, die diese Freude als Überleitung zu den Versen 12 folgende versteht, mit Freuden dem Vater Dank sagend und leitet dann so bereits über zu Vers 12. Wie dem auch sei, die Freude gehört in jedem Falle mit dazu, ebenso wie der Dank, denn Paulus weiß von viel Grund zur Freude, zum Lob Gottes, zur Dankbarkeit zu reden. Der erste dieser Gründe, das ist zugleich auch unser heutiges Predigtthema, Punkt 1, fit fürs Erben. Fit fürs Erben. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wer erbt nicht gerne? Hat die Klassare nur leider einen kleinen Haken. Ich vermute, erben tun wir oder würden wir alle gerne, aber erben kann nicht jeder. Ich kann nicht irgendwo hingehen, wo gerade eine Testamentseröffnung stattfindet, mich mal freundlich melden und sagen, ich hätte auch gern 20% davon. Wie beim Metzger, es darf auch ein bisschen mehr sein. Also sagen kann ich schon, nur kriegen werde ich's nicht. Er dürfte ich freundlich, vielleicht auch etwas weniger freundlich, zur Tür hinaus begleitet werden. Man muss entweder zur engsten Verwandtschaft gehören, sodass einem ein Pflichterbteil zusteht, oder man muss vom Erblasser ausdrücklich als Erbe eingesetzt sein. Man muss also den rechtlichen Ansprüchen eines Erben genügen. Fit fürs Erben sein. Und genau das trifft für uns zu, wenn wir zu Jesus gehören. Und deshalb dankt Paulus für sich und für die Gläubigen in Kolosse und sagt dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Erbteil der Heiligen im Licht. Tüchtig gemacht. Elberfelder übersetzt mit fähig. Wörtlich würden wir am besten sagen, das Wort hat die Grundbedeutung hinreichend, genügend. Man muss also den Ansprüchen, den Anforderungen genügen. Wenn zum Beispiel ein Bier bis zum Eichstrich gezapft ist. Das kann wegen des Schaums manchmal eine Weile dauern. Aber wenn das dann erfüllt ist, das Bier steht bis zum Eichstrich mindestens sauber im Glas, dann ist es geeignet, dann genügt es, um dem Gast serviert zu werden. Wenn eine schlampige Bedienung es eilig hat, nicht sorgfältig genug gezapft hat, dann bekommt der Gast ein Bier, wo der Schaum 1 bis 2 Zentimeter unter den Eichstrich reicht. Das ist nicht genügend. Das entspricht nicht den Anforderungen. Das griechische Wort hier meint also, wir sind vom himmlischen Vater in ganz umfassender Weise so zubereitet, dass wir den Ansprüchen des Himmelreichs, den Anforderungen, unseren Anteil am himmlischen Erbe, am Erbe im Licht anzutreten. Wir genügen diesen Ansprüchen, entsprechen ihnen. Oder wir können es vergleichen mit einem Werkstück, das in der Industrie gefertigt wird. Das durchläuft am Schluss in der Regel ein aufwendiges Prüfverfahren, wenn es ein wichtiges Werkstück ist. Oft wird da mit enorm teuren Apparaten, werden da alle Maße überprüft, ob sie den Vorgaben entsprechen. Ob das Teil eben dann zum Beispiel in irgendeinem Automotor oder einem Düsentriebwerk seine Arbeit zuverlässig verrichten wird. Bei manchen Werkstücken wird nur stichprobenhaft geprüft. Bei sehr hochwertigen, wichtigen Teilen, etwa in der Flugzeugindustrie, geht in der Regel kein einziges Teil ungeprüft raus. Am Himmelstor eines Tages gibt es auch keine Stichprobenprüfung. So nach dem Motto, wenn es bei einem gepasst hat, dürfen die nächsten 20 auch noch mit rein. Nein, an der Himmelspforte kommt keiner zur himmlischen Testamentseröffnung rein, ohne ganz persönliche Überprüfung. Und vor der müssen wir keine Angst haben und keinerlei Unsicherheit. Denn in Jesus hat uns der himmlische Vater als seine Kinder angenommen. Und damit sind wir fit fürs Erben, denn Kinder sind Erben. Wichtig dabei ist, liebe Geschwister, wir können uns dafür nicht selbst tüchtig machen. Wir sind tüchtig gemacht vom Vater, durch seinen Sohn, durch seinen Geist und durch sein Wort. Unsere Heiligung ist vor allem sein Werk. Wir dürfen Heiligung nie verwechseln mit Werkegerechtigkeit, auch wenn es äußerlich manchmal relativ ähnlich aussieht. Aber die Wirkkraft, die Motivation und so weiter sind ganz andere. Äußerlich gehört selbstverständlich zum Werk des Herrn, dass unser Leben auch von seinem Geist geleitet und seinem Wort entsprechend ist. Und es muss sich natürlich in den Werken unseres Lebens auch abbilden. Aber das macht er, wenn wir ihn lassen und nicht im Ungehorsam gegen ihn und sein Wirken an uns rebellieren. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, liebe Geschwister, ich bin in den letzten Monaten immer wieder entsetzt, zum Teil hell entsetzt, wie viel Geist der Rebellion auch in christlichen Gemeinden und bei sogenannten Christen wahrzunehmen ist. Und wir können eines mit absoluter Gewissheit sagen, der Geist der Rebellion ist garantiert nicht der Geist Gottes. Wer von einem Geist der Rebellion geleitet ist, der muss sich ganz persönlich und sehr ernst fragen, bin ich wirklich fit fürs Erben? Auf dieses Erbe richtet Paulus nun dankend die Augen der Gemeinde. Er blickt mit ihr über die Leiden dieser Zeit hinaus. Ja, jetzt haben wir in dieser Weltzeit noch manchen Stress. Nöte, Bedrängnisse, Krankheiten, Schmerzen allerlei Art. Und der eine oder andere freut sich deswegen schon auf den Ruhestand. Kinder Gottes, soweit sie keine Schwärmer sind, schweben eben nicht auf Wolke 7 durchs Leben. Nein, sie haben manchmal recht schmerzhaft, Teil am Leben und Leiden in dieser Welt. Ja, liebe Geschwister, mehr noch, sie haben nicht nur Anteil am Leiden dieser Welt, sie sind auch den Versuchungen Satans noch viel stärker ausgesetzt. Denn auch ganz logisch, wenn der Teufel sicher im Sack hat, den kann er ja in Ruhe lassen. Denke an eine Geschichte, die erzählt wird aus England. Da hat sich ein englischer Lord mit seinem Diener auf den Entenstrich begeben. So nennt man's, wenn abends die Enten am Gewässer einfliegen, um dort die Nacht zu verbringen. Dann wartet der Jäger gegebenenfalls schon mit der Flinte im Anschlag auf sie, um die eine oder andere zur Strecke zu bringen. Und so hat der englische Lord einige dieser einfallenden Enten erlegt. Die meisten sind sauber getroffen und treiben mausetot auf dem Wasser. Ein paar aber wurden leider nur angeschossen und versuchen sich mit letzter Kraft in den Schilfgürtel in Sicherheit zu bringen. Nun fängt der Diener an, die toten Enten einzusammeln. Da raunzt ihn der Lord an. Die Toten kannst du liegen lassen, die fliegen uns doch nicht mehr davon. Die Angeschossenen, die musst du zuerst einsammeln, denn die wollen sich jetzt ins Schilf in Sicherheit bringen. Und seht ihr, so gilt's im geistlichen Leben auch. Auf die, die sich für Jesus interessieren, die vielleicht schon ein neues Leben mit ihm begonnen haben, auf die schießt der Teufel ganze Salven ab. Denke viele Jahre zurück, es war eine Frau in einer unserer ersten Gemeinden. Bei der Evangelisationswoche hatte sie sich für Jesus entschieden und kurz danach bekam sie furchtbare Lästergedanken gegen Gott. Die hatte sie zuvor in ihrem ganzen Leben nie gehabt. Und diese Anfechtungen durch Satan haben Monate, ich weiß es nicht mehr ganz genau, könnte auch ein Jahr gewesen sein, angedauert. In einer anderen Gemeinde hatten wir einen ähnlichen Fall. Eine junge Frau erzählt mir, sie begann im Alter von etwa 17 Jahren, ihr Herz für Jesus zu öffnen. Und ab diesem Tag begannen furchtbare Angriffe Satans gegen sie. In ihrem Fall lag nahe, was der Hintergrund dieser satanischen Anfechtungen war. Ihre Mutter war schon lange Mitglied bei der sogenannten christlichen Wissenschaft. Das ist eine christlich getarnte, in Wirklichkeit zutiefst okkulte Heilsekte, deren Gedanken und falsche Lehren durch John und Paula Sandford auch ganz tief in evangelikale Gemeinden eingedrungen sind, schon seit Jahren und Jahrzehnten, wie ich mit Erschrecken feststellen musste. Und so lag auf der ganzen Familie offensichtlich von der Mutter her eine massive, okkulte Belastung. Und bezeichnend ist eben, bis zu dem Tag, an dem diese Frau anfing, ihr Herz für Jesus zu öffnen, sich für den Glauben zu interessieren, bis zu dem Tag hat sie der Teufel in Ruhe gelassen. Und ab dem Moment, als sie sich anfängt, Jesus zuzuwenden, macht der Teufel mobil. Und bei ihr sah man, dass Satan offensichtlich durch die Mutter und möglicherweise andere Umstände einen starken Anspruch auf ihr Leben hatte. Er hat sie viele Jahre lang gequält. Beide Beispiele zeigen, wer sich Jesus zuwendet, wird von Satan oft viel mehr angegriffen und geplagt, als die, die er sowieso schon sicher im Sack hat. Ja, liebe Geschwister, der Weg der Gemeinde Jesu in den Himmel ist definitiv kein Sonntagnachmittagsspaziergang. Im Gegenteil, die Bibel vergleicht ihn mit einem Kampf, mit einem Wettlauf, der ganze Anstrengung, ganze Konzentration, die Bündelung aller Kräfte und Energien auf dieses eine Ziel hin erfordert. Wir brauchen dafür deshalb eine umfassende geistliche Waffenrüstung. Und auch immer wieder muss man auch sagen, in der heutigen Zeit, wo die Macht der Finsternis in so vielen Leben eingedrungen ist, immer wieder auch eine ganz klare Absage an alle Werke der Finsternis. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürstentümern und Gewalten der Unsichtbaren, der jenseitigen Welt. Und wenn wir das in den vergangenen Zeiten vielleicht nicht richtig gespürt haben, liebe Geschwister, in diesen Tagen ist die Macht der Finsternis aller Orten deutlich zu sehen. Ich habe vor einiger Zeit einem lieben Freund und Glaubensbruder gesagt, was wir in diesen Tagen erleben, das ist ein Generalangriff des Bösen auf die globale Menschheit. Ein Generalangriff des Bösen auf die Menschheit. die Macht der Finsternis. Sie schickt sich an, nicht nur unser Volk, die gesamte Christenheit in den Untergang zu stürzen. Sie greift die gesamte Menschheit, das ganze Werk Gottes an. Und bei der sogenannten Christenheit hat sie es fast schon geschafft, den Untergang. Ja, liebe Geschwister, in diesem Kampf zu bestehen, das kostet Kraft, das kostet Energie, das kostet Ausdauer. Und all das gibt Gott. Das haben wir in der letzten Predigt schon deutlich gehört. Heute sind wir mit dem Blick nach vorn in die Ewigkeit und der hilft uns auch ganz wesentlich dabei. Ich denke an, als Beispiel und Vergleich an eine Hochzeit. Das ist ja ein wunderschönes Fest. Aber wie es schöne Feste so an sich haben, sie bringen auch jede Menge Stress mit sich. Denn was muss da alles geplant, geschafft und gemacht werden, bis es endlich soweit ist und das Fest dann steigen kann? Warum sagen glücklich verliebte Paare nicht, ach, lassen wir es doch lieber sein. Es gibt viel zu tun, lassen wir es bleiben. So viel Stress lohnt sich nicht. Man kann doch auch alleine glücklich sein. Also bye bye, einen Gedanken war es wert. Aber bei Licht betrachtet ist das doch viel zu viel Theater und Aufwand. Warum machen sich Brautpaare und ihre Familien diesen Stress? Weil sie aufs Ziel schauen. Sie wissen, es wird der Tag kommen, da ist die Hochzeit da und der ganze Stress der Vorbereitung liegt hinter uns. Und liebe Geschwister, wie schön werden wir es erst haben eines Tages im Erbteil der Heiligen im Licht. Dieses Erbteil vergleicht die Bibel ja auch mit einem Hochzeitsfest, wo die Gemeinde als geschmückte Braut dem Herrn Jesus zugeführt wird, ein Hochzeitsfest, das in die ewige Herrlichkeit hineinmündet. Eine Ewigkeit im Überfluss, in der es keine Nöte und kein Elend des Alltags mehr gibt. Eine Ewigkeit der Freude, das ist unsere Zukunft. Die Schüler im Religionsunterricht haben mich oft gefragt, Herr Pfarrer, wie wird das einmal sein? Und ich habe ihnen immer wieder geantwortet, malt's euch so schön aus, wie ihr es nur irgendwie könnt. Und es wird bestimmt noch tausendmal schöner werden. Und wir werden uns daran freuen, Gott von Angesicht zu sehen. Und liebe Geschwister, all die Väter und Mütter des Glaubens, ich weiß nicht, auf wen ihr da schon besonders gespannt seid, die Frauen vielleicht auf eine Maria, die Mutter Jesu, auf eine Magdalena, auf eine Lydia, wen auch immer, einem Paulus zu begegnen, einem Ludwig Nommensen, einem Martin Luther und vielen, vielen anderen. Und wir haben Zeit. Es pressiert nichts, wir müssen nicht rumhetzen, wie beim Speed-Dating, schnell noch den sehen, noch jenen, den nicht verpassen. Nein, nichts brennt an, keiner kommt zu kurz. Wir können alles genießen. Wir haben Ewigkeiten Zeit. Ewigkeiten der Freude. Das ist der umgekehrte Problem der Flitterwochen. Auch die schönsten Flitterwochen gehen irgendwann zu Ende und dann steht der oft raue Alltag wieder vor der Tür. Aber liebe Geschwister, wir gehen einem Hochzeitsfest entgegen, aus dem es kein Zurück in die raue Wirklichkeit des Alltags gibt, sondern in die ewige Freude. Das ist unser Teil am Erbteil der Heiligen im Licht. Ja, tatsächlich verwendet das Griechische zweimal die Formulierung Teil in zwei verschiedenen griechischen Begriffen. Deshalb habe ich es auch so wiedergegeben. Unser Teil am Erbteil der Heiligen im Licht. Kann man sich fragen, warum bekommen wir nur ein Teil am Erbteil? Ganz einfach. Erstens sind ja schon wir Menschen nicht allein, die da auf ihr Teil warten. Wir hoffen ja und beten dafür, dass möglichst viele Menschen dann eines Tages ihr Teil am Erbteil in Empfang nehmen werden. Dann sind da noch die Engel, dann ist die ganze Schöpfung, die Tiere. Ich verweise auf die Predigt, kommen Tiere in den Himmel. Die ganze Schöpfung sehnt sich mit uns nach dieser Herrlichkeit, nach ihrem ganz persönlichen, ganz individuellen Anteil an dieser Herrlichkeit, sagt uns Gottes Wort im Römerbrief. Und dann sagt uns Paulus auch noch, wie Gott uns fit gemacht hat, dieses Erbe anzutreten. Damit sind wir beim zweiten Punkt der heutigen Predigt, nämlich durch die wichtigste Versetzung der Welt. Durch die wichtigste Versetzung der Welt. Es gibt ja manche Arten von Versetzungen. Unangenehme, dass uns etwa einer versetzt hat. Oder erfreulicher, wenn einer in der Schule versetzt wird. Nicht alle schaffen das, nämlich in die nächste Klasse. Aber von der allerwichtigsten Versetzung redet der Apostel Paulus hier, welcher uns errettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Vers 13. Ja, liebe Geschwister, vom Erbteil der Heiligen reden wir gern. Aber wer redet davon, dass wir dafür erst versetzt werden müssen? Aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich Satans herausgeholt werden müssen. Wann haben wir zum letzten Mal mit jemandem über Satan geredet? Über sein Reich der Finsternis? Wobei man leider sagen muss, gerade in diesen Tagen, wo die Macht der Finsternis so deutlich wird, kommt das vielleicht tatsächlich wieder öfter vor. Weil die Macht der Finsternis in diesen Tagen eigentlich für niemand zu übersehen ist, der nicht mehr oder weniger wirklich komplett blind geworden ist, im übertragenen Sinne. Ja, aber leider ist insgesamt die Macht der Finsternis ein Tabuthema geworden in vielen Kreisen, leider und vor allem auch in den Kreisen der sogenannten Kirchen. Wenn ich dagegen seit Jahren manche Gespräche habe mit Menschen aus den verschiedenen Bereichen der Esoterik, dann wissen viele von ihnen sehr wohl Bescheid über Luzifer. Sie sehen das satanische Wirken in den Ereignissen der vergangenen Jahre viel klarer und deutlicher als wahrscheinlich 90-99% der sogenannten Christen. Leider nur begreifen die meisten dieser Esoteriker nicht, dass ihre weißmagischen Aktivitäten genauso dem Machtbereich der Finsternis zugehören wie die schwarzmagischen, die in Satanskulten praktiziert werden. Sie wissen, dass Satan der Luzifer ist, der Lichtträger, aber sie lassen sich von seinem Licht täuschen. Ich dachte, das ist ja schon interessant, wenn wir das hier vergleichen. Wir haben ein Erbteil der Heiligen im Licht. Aber auch Satan ist ein Lichtträger. Auch sein Reich ist deshalb in gewisser Weise ein Reich des Lichts. Aber es ist ein vorgetäuschtes Licht, es ist ein Irrlicht, ein Truglicht. Dramatischerweise leuchtet es mächtig in diesen letzten Tagen vor der Entrückung der Gemeinde und der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Weil dieses Licht Luzifers ein Irr- und Truglicht ist, ist und bleibt sein Reich schlussendlich ein Reich der Finsternis. Wahres Licht scheint da nicht. Und hell wird es deshalb im Leben der Menschen, die zu ihm gehören, auch nicht. Leider werden das die meisten erst erkennen, wenn in den allerletzten Tagen und den schweren Gerichten Gottes der schöne Schein verblasst ist und das wahre Wesen dieser finsteren satanischen Machenschaften ungeschönt hervortritt. Wobei man ganz klar auch sagen muss, eigentlich treten diese finsteren Machenschaften, diese finsteren Charaktere jetzt schon relativ deutlich hervor. Man fragt sich immer wieder nur entsetzt, warum sehen es so wenige? Und deshalb warnt Gottes Wort hier eindringlich. Es warnt. Ja, liebe Geschwister, auch Jesus hat nicht nur ständig vom Himmel geredet. Er hatte nicht nur, wie man es häufig leider auch in christlichen Kreisen hört, eine platte Frohbotschaft. Das war ja so ein Slogan, in vielen Kreisen ist es vielleicht heute noch so, wir haben keine Drohbotschaft, wir haben eine Drohbotschaft. Ich möchte salopp sagen, Blödsinn. Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Jesus hatte eine Botschaft der eindringlichen Mahnung und Warnung vor der ewigen Verdammnis. Er sagt, die Pforte ist weit, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, viele, die darauf gehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Was die meisten unserer Zeitgenossen an diesem Reden von Jesu vor allem stört, das ist die klare Gegenüberstellung des knallharte Schwarz-Weiß. Breiter Weg, schmaler Weg. Verdammnis, Leben, verloren, gerettet. Und dazwischen? Es gibt kein Dazwischen. Es gibt keinen goldenen Mittelweg in der Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt Jesus knallhart, glasklar. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das Evangelium ruft in die Entscheidung, in eine klare Entscheidung. Eine Entscheidung, der niemand, nicht ein einziger Mensch auf dieser Welt, egal wie er auch heißen mag, wo er geboren wurde, in welcher Kultur er aufgewachsen ist, niemand entgehen kann. Denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das bedenken viele Menschen nicht, auch in den Entscheidungen des Alltags. Manche halten sich lieber raus, sind lieber vermeintlich neutral und so weiter und so fort, vermeiden Entscheidungen aber, sowohl im täglichen Leben wie erst recht im Geistlichen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das sehen wir ganz deutlich am Bahnhof. Stellen wir uns vor, ich stehe am Bahnhof, auf dem Bahnsteig und kann mich nicht entscheiden, ob ich jetzt einsteigen soll oder nicht. Was passiert? Irgendwann fährt der Zug ohne mich ab und ich bleibe da, weil ich mich nicht entschieden habe, einzusteigen. Es ist deshalb wichtig, die richtige Entscheidung rechtzeitig zu treffen, bevor der Zug mit Jesus und der Zug zu Jesus für mich abgefahren ist. Leider lassen sich 90% unserer Mitmenschen, vielleicht sogar noch viel mehr, vom Teufel so sehr beschäftigen, dass sie keine Zeit haben, sich um ihre Ewigkeit, um die entscheidende Entscheidung ihres Lebens zu kümmern. Sie rasen durch ihr Leben wie Autofahrer durch den Nebel. Dabei nehmen wir uns als Autofahrer doch normalerweise mindestens gelegentlich Zeit für einen Blick in die Straßenkarte oder heute alternativ aufs Navi. Jedenfalls versuchen wir uns beim Autofahren immer wieder mal einen Überblick zu verschaffen, ob wir noch in die richtige Richtung unterwegs sind. Aber auf der Fahrt durchs Leben fährt die Masse der Menschen einfach mit dem Strom, mit dem Zug der Lemminge mit. Sie sind so beschäftigt mit Fahren, dass sie gar keine Zeit haben, sich zu fragen, wohin geht meine ganz persönliche Lebensreise eigentlich? Welches Ziel werde ich denn erreicht haben, wenn ich am Ende meiner Tage hier auf dieser Erde die Augen zumache? Was kommt dann? Was wartet dann auf mich? Eine Ewigkeit lang. Und jedem denkenden Menschen muss klar sein, der Mensch besteht nicht einfach nur aus Materie, der Mensch hat eine Seele. Und diese Seele stirbt nicht im Augenblick des Todes. Diese Seele geht in eine andere Welt hinüber. Aber welche andere Welt wartet denn da auf mich? Wir als Kinder Gottes wissen, wohin die Reise geht. Denn wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in die Herrschaft seines lieben Sohnes. Denn in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und damit kommen wir zum letzten wichtigen Punkt. Drittens, Vergebung als Voraussetzung unserer Versetzung. Vergebung als Voraussetzung unserer Versetzung. Damit Jesus uns in sein Reich versetzen kann, musste er uns zuerst retten aus der Herrschaft der Finsternis. Das hat er getan, indem er mit seinem Blut für unsere Sündenschuld bezahlt hat. Damit hat er uns aus dem Reich der Finsternis freigekauft, Lösegeld bezahlt, für jeden Menschen auf dieser Erde. Das ist großartig, liebe Geschwister und liebe Gäste, jeder, der zuhört, der darf das wissen. Für mich ganz persönlich ist die Schuld bezahlt. Auch mich ganz persönlich, egal wie weit ich im Moment vielleicht von Jesus noch entfernt bin. Auch für mich hat er das Lösegeld bezahlt. Für jeden. Jeder kann Vergebung seiner Sünden haben, ganz egal wie hoch und breit der Berg seiner Sünden auch sein mag. Es hat für alle gereicht, das Blut Jesu. Für jeden ist bezahlt. Nur annehmen müssen wir's. Es hilft mir nichts, wenn's da liegt und ich persönlich greife nicht zu. Annehmen müssen wir's. Und genau da hakt's leider bei den meisten. Denn Vergebung der Sünden ist heute kein wirklich gefragter Artikel. Wahrscheinlich schon lange nicht. Man hat sich, und es dürfte vielleicht etwas Besonderes dieser Tage sein, man hat sich ans Böse gewöhnt. Wenn ich höre, was heute alles beschlossen wird, was heute alles läuft, in den Kindergärten, in den Schulen und an allen vielen möglichen Orten, Wie sehr hat man sich ans Böse, ans Menschenverachtende, an die Sünde gewöhnt. Sogar in christlichen Gemeinden, liebe Geschwister, sogar dort begegnet man immer häufiger der Auffassung, dass der rote Teppich, vielleicht sogar handgeknüpft, doch völlig ausreicht. Von jemandem Erkenntnis seiner Sünde zu erwarten, möglicherweise sogar noch, dass der Betreffende sich explizit für den Mist entschuldigt, den er fabriziert hat, für die Verletzungen, die er anderen zugefügt hat. Nein, das geht heute manchen, auch in christlichen Gemeinden, viel zu weit. Dabei geht Vergebung nur so, liebe Geschwister. Mit dem roten Teppich wird Schuld bestenfalls etwas zugedeckt, aber nicht ausgeräumt. Der rote Teppich reicht nicht. Ich verweise auf die Predigtreihe zur Vergebung. Und ohne Vergebung keine Versetzung. Ohne Vergebung keine Versetzung. Wir können es ganz genau nachlesen in diesen Versen Kolosser 1, 12 bis 14. Ohne Vergebung keine Versetzung. Nicht fit fürs Erben. Das ist wie in der Schule. Wir hatten es schon ganz kurz gestreift. Wer lauter Fünfen und Sechsen im Zeugnis hat, der hat das Klassenziel nicht erreicht. Der wird nicht versetzt. Wem die Sünden nicht vergeben sind, weil er sie nicht einzieht, weil er sie nicht bekennt, weil er nicht um Vergebung bittet, den Herrn und wo nötig, und es ist häufig nötig, auch vor den Menschen, an denen man schuldig geworden ist, der hat das Klassenziel nicht erreicht. Der wird nicht versetzt ins Reich des lieben Sohnes. Ja, Jesus redet mit ganzem Ernst vom schmalen Weg und der engen Pforte, die zum Himmelreich führt. Und das ist der springende Punkt, liebe Geschwister. Diese Pforte ist so eng, da passt keiner durch, der noch einen Rucksack mit seinen unvergebenen Sünden auf dem Rücken hat. Das ist wie am Flughafen. Hatten wir auch schon, da muss jeder Passagier durch die Sicherheitsschleuse. Und wer noch einen metallischen Gegenstand bei sich hat, bei dem ertönten Warnsignal, der darf nicht weiter. Es könnte ja eine Handgranate, eine Pistole, ein Messer, sonst irgendein gefährlicher Gegenstand sein. Wenn wir so wollen, dann ist die Pforte zum schmalen Weg, der zum Himmel führt, auch so eine Schleuse. Wenn jemand noch unvergebene Schuld bei sich trägt, ertönt das Warnsignal und er darf nicht weiter. Aber ihr Lieben, wollen wir wirklich draußen bleiben? Ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes, in seinem Reich des Lichts, vollkommene Freude, aber ohne uns, ohne mich? Es wäre doch furchtbar. Und deshalb bitte ich jeden, der noch keine absolute Gewissheit seines Heils hat, darüber nachzudenken und lasst euch nicht vom Stolz abhalten. Ja, es ist ein Weg der Demut. Die Pforte ist eng, der Einlass ist tief, man muss sich bücken. Das ist der Weg des geistlichen Lebens mit dem Herrn Jesus. Man muss sich bücken, auch seine Sünde erkennen, zugeben, bekennen, auch vor Menschen. Lasst euch nicht vom Stolz abhalten, da durchzupassen, euch klein zu machen. Es geht um die entscheidende Frage, bin ich fit fürs Erben? Bin ich versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes? Hab ich Vergebung meiner Sünden? Ich wünsche uns allen, dass das doch jeder von ganzem Herzen weiß und bejahen kann. Ja, ich habe Vergebung meiner Sünden. Ich bin fit fürs Erben. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Ja, danke, Herr Jesus, für die Predigt, die wir eben gehört haben. Danke, dass wir Erlösung ja durch dein Blut haben dürfen und auch die Vergebung der Sünden, ja, wie wir eben auch gehört haben. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir durch dein Blut ein für alle Mal ja geheiligt sind, denn dein Blut hat ja die Kraft und die Macht, allen Menschen, natürlich nur die mögen, ja, Erlösung zu schenken, denn ja, du willst, dass niemand verloren geht, sondern schenkst jedem Raum zur Buße. Ja, Herr, schenke auch Einmütigkeit unter den Gläubigen, dass wir auch nicht wanken, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen, und schenke aber auch gegenseitige Liebe, ja, vor allem Liebe mit Werken. Auch bitte ich dich für unsere Gemeinde, segne unsere Gemeinde und ja, wehre alle Angriffe des Feindes ab, denn das hier ist deine Gemeinde, in der du der Herr über diese Gemeinde bist. Ja, segne auch jeden Einzelnen, der hier ist. Du kennst die Probleme von jedem Einzelnen, ja, dass wir alles mit dir gehen und dir auch alle Probleme dir geben, denn du sagst in deinem Wort, du sorgst für uns und ja, trage uns doch durch in den Tagen und ja, segne jeden Einzelnen und segne auch diesen Sonntag, dass alles in deinem Willen geschehen soll und ja, dir sei Lob und Dank. Amen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.